Ich weiß, es gilt das Wahlgeheimnis in Deutschland, aber Flo, Butter bei die Fische, wie hast du abgestimmt am Sonntag beim Bürgerentscheid zu Olympia?
Ich habe Briefwahl gemacht. Das war ja diesmal extrem leicht tatsächlich, weil ja nicht nur die Wahlbenachrichtigung in dem Umschlag war, sondern tatsächlich auch schon der Wahlschein. Deswegen ging das diesmal sehr, sehr einfach. Ich habe für Ja gestimmt. Ich will Olympische Spiele in München haben. Ich verstehe ehrlicherweise jeden, der das kritisch sieht und der da auch Probleme auf München zukommen sieht. Aber für mich war es so ein Kosten-Nutzen-Faktor und ehrlicherweise auch so ein bisschen Ego, weil ich würde gerne das in München in meiner Heimatstadt schon nochmal erleben.
Zumal als
Auch,
Sportredakteur.
ja, keine Ahnung, ob ich, gehen wir mal davon aus, dass 2044 das erst wirklich spruchreif wird, dann bin ich grob
Hast immer noch
geschätzt
20 Jahre bis zur Rente.
58. Und ob ich dann noch Journalist bin, ich habe keine Ahnung. Haben wir dann Flugtaxis?
Man
Keine
weiß
Ahnung.
es
Also
nicht, ja.
es kann, haben wir dann komplett andere Sportarten im Programm? Keine Ahnung. Aber das einmal mitzuerleben und auch ehrlicherweise, um mal so ein bisschen auch den Turnaround zu haben, gutes Gefühl, was erleben. Bin jetzt nicht der monstergroße Fan von Markus Söder, aber so dieses Lebensbejahende, was er bei der Pressekonferenz so betont hat, ist schon was dabei und es kann halt schon ein notwendiger Schub sein, auch für alles, was drumherum ist. Und ich muss auch zugeben, wir hatten ja vor 3 Jahren die European Championships in München. Das ist natürlich maximal 10% wahrscheinlich des Umfangs von Olympischen Spielen. Aber das Erlebnis hier war auch schon ganz cool. Oder was heißt ganz cool? Ich fand es super, das hier in München gehabt zu haben. Da war ein ganz besonderer Spirit hier und kleine Anekdote. Man durfte ja, also die Marathonstrecke war ja ein viermal, ich glaube, viermal 10 Kilometer Rundkurs durch München. Und als die Marathonläufer fertig waren, durften angemeldete Hobbyläufer diese
Ah, okay.
10 Kilometer Runde genauso
Na, cool.
einmal laufen, also abgesperrte
Ja.
Straßen, Innenstadt. Und ich bin damals diese 10 Kilometer gelaufen im Löwentrikot. Das habe ich mir nicht
Okay.
nehmen lassen. Und es war bombig heiß an diesem Tag. Und ich war damals auf dem besten Weg, das erste Mal meine 10 Kilometer in unter 50 Minuten zu laufen. Ich habe ein bisschen overpaced und ich sag mal so 200, 300 Meter vom Ziel habe ich mir, ging es mir
Die
nicht
Schuhe
mehr gut, sagen wir
vollgekotzt.
mal so. Ich bin mal rechts abgebogen
Okay.
und habe mir
Naja.
dann auf der Zielgerade quasi meinen Schnitt versaut.
Scheiße. Ja, also ich, auch als Nicht-Münchner, habe ich mich schon gefreut, dass das Votum so klar ausgefallen ist, auch mit der Wahlbeteiligung, weil das schon auch ein Signal sendet, dass, klar, die ganze Stadt kann man jetzt nicht sagen, dahinter steht, aber schon ein erheblicher Teil der Münchner hinter diesem Projekt Olympia steht. Und ich verstehe auch die Argumente der Gegner zu sagen, ja, es kostet uns einen Haufen Geld und die Stadt ist eh schon, hängt eh schon am Tropf finanziell gesehen. Kann man nachvollziehen, aber ich bin da schon auch der Meinung, wer nichts wagt, der gewinnt auch nichts und wer nichts investiert, der spart sich vielleicht auch irgendwann kaputt und das ist einfach eine große Chance, in Sachen Städteentwicklung. Du kannst, Olympia wird irgendwo stattfinden, irgendwo auf der Welt und dann machen wir es halt selber. Und mit einem nachhaltigen Ansatz, mit den Sportstätten, die man hat, die man entsprechend instand setzt und vielleicht modernisiert, wo es nötig ist. Also ich finde das Konzept schon recht schlüssig und ich glaube, dass da München als Sportstadt ein sehr guter Austragungsort wäre für Olympische Spiele. Und ich würde das natürlich auch als Bayer und als jemand, der jetzt nicht keine Weltreise nach München hat, das natürlich befürworten, weil da eine ganze Region davon profitiert, nicht nur München selbst.
Was sehr Positives war ja die Wahlbeteiligung, die war ja auf einem Rekordhoch für Bürgerbegehren. Und die mitgemacht haben, 66% sind dafür, ganz grob gerechnet. Also das sind 2 Drittel der Abgestimmten. Und jetzt sage ich einen, der erste Gedanke, der mir gekommen ist, es kann jeder mit diesem Ergebnis unzufrieden sein, darf auch meckern, aber nur, wenn er selber auch abgestimmt hat. Weil ansonsten, sorry, dann hast du keinen Grund, da irgendwie zu meckern. Muss ich ganz deutlich sagen.
Apropos Meckern.
Apropos Chancen nutzen, apropos Meckern, apropos Hoffnung, apropos ungewisse Zukunft, ob es was wird mit den Plänen oder nicht. Schon haben wir die Brücke gebaut zu 60 München. Da ist am Wochenende ja wieder was passiert. Und was soll man sagen? Wir müssen drüber reden.
Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Und damit herzlich willkommen zur Stammtisch-Episode mit der Nummer 192. Heute mit Alex und mir. Die arme Anja, die wird beruflich, wird die uns einfach gefühlt in Großteil der Stammtischmittel mittlerweile weggenommen, weil sie eine halbe Stunde vorher noch erfährt, verdammt, ich muss morgen in aller Früh schon wieder durch halb Europa gondeln und muss vor.
Sie ist die Allesfahrerin des Giesinger Bergfests.
Ja, ja.
Sie fährt auch dahin, wo keiner hin will.
Sie muss sogar.
Oder muss sogar.
Sie muss sogar.
So, leider geht sich spontan nicht aus, weil ich morgen mal wieder sehr früh arbeiten muss. Ich melde mich aber auch nur kurz zu Wort. Ich wollte quasi sagen, Schwamm drüber über diese Niederlage. Es kann nicht alles immer gut laufen. Da gibt es noch einige Stellschrauben. Das wird schon werden in dieser Saison. Und ja, jetzt können wir mal abwarten, wie es dann so weitergeht. Aber es sind doch immer noch ein paar gute Ansätze da. Und ich glaube auch immer noch, dass die richtige Trainerentscheidung war. Also dann hoffen wir mal aufs nächste Spiel.
Liebe Grüße an Anja, du hast unser Mitleid. Es ist Montagabend, 20.45 Uhr, 27. Oktober 2025. So, ja. Fangen wir so an.
Genau.
Einmal durchatmen. Ich würde gerne mit dem Verweis auf die letzte Ausgabe mit der Nummer 191, die du ja solo am Stammtisch, aber mit zugeschalteten beziehungsweise eingesendeten Voicemails von Anja und mir verbracht hast. Ich bin drüber gestolpert. Habe ich dir ein Ei gelegt mit den Quadratestädtern?
Naja. Ich bin um einen Fakt schlauer. Also wie gesagt, ich bin ja da, ich habe ein Faible für diese Synonyme für Städte, aber die Quadratestädte sind mir bisher nicht untergekommen.
Das ist tatsächlich
im Eishockey. Ich habe es auch gegoogelt, es hat.
Ja, im Eishockey ist es ein beliebtes Synonym für die Adler Mannheim tatsächlich. Mhm. Und ich habe es tatsächlich auch über das Eishockey erst gelernt. Mir ist, Nachgang ist es mir auch aufgefallen, dass es im Fußball ja gar nicht so, da ist es der Waldhof oder die Barackler, ne?
Aber es heißt ja immer so schon, das Runde muss ins Quadratige, also von dem her passt es schon.
Nein, also quadratisch geht zurück auf die historische, planmäßig aufgebaute Altstadt von Mannheim aus dem 17. Jahrhundert, deswegen Quadratestädter. Quadratisch praktisch, aber nicht gut war die Auswärtsreise für 60 München nach Mannheim. 1:3 am Ende und Alex, ich war nach dem Spiel mehr sauer als enttäuscht. Wie ging es dir?
Genauso. Es gab ja viele Spiele in dieser Saison, in denen man enttäuscht war oder nach denen man enttäuscht war. Völlig zu Recht auch, weil die Leistung unterirdisch war. In dem Fall war es so ein Gefühl von, hätte es nicht gebraucht. Also es war eine Niederlage, Markus Kaczynski hat es sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, er hat gesagt am Magenta Sport Mikrofon, es war nicht unverdient, aber es war unnötig. Und das trifft es zu 100%, weil du warst eigentlich über 60 Minuten sogar ein Ticken stärker, würde ich sagen, als Mannheim, so mit ganz leichten Vorteilen, auch was die Chancen angeht, klarere Chancen gehabt. Und dann verlierst du das Spiel, das du einfach auf gar keinen Fall verlieren musst. Aufgrund der letzten halben Stunde geht es völlig in Ordnung, das Spiel zu verlieren, aber es war einfach irgendwie, ja, einfach ärgerlich, so ein Spiel aus der Hand zu geben, zumal nach einer Führung.
Ja, genau das ist der Punkt. Ich sag mal, alleine von den Spielanteilen hätte man, glaube ich, mit dem Unentschieden leben können zum Beispiel. Ich glaube, das wäre leistungsgerecht gewesen, hätte auch keiner gemeckert und dann sagst du, okay, nehme ich einen Punkt in Mannheim mit.
Voll, wäre völlig okay gewesen.
Du hast es dir nur selber schwer gemacht, weil du deine eigenen Chancen nicht gemacht hast, weil du teilweise zu kompliziert nochmal gespielt hast. Manchmal keep it simple, wäre vielleicht auch mal nochmal eine bessere Möglichkeit gewesen. Ich möchte jetzt bisschen das Schiri-Thema müssen wir anschneiden.
Ja, müssen wir aufmachen.
Das ist etwas, was ich tatsächlich ja wirklich nicht gerne mache, aber
es muss halt, also wenn man halt jede Woche drüber oder jede zweite Woche drüber reden muss, dann ist es halt irgendwann zu viel. Ja. Also ich habe mich da maßlos drüber geärgert. Klar, 60 gibt am Ende das Spiel selbst aus der Hand, so ehrlich muss man auch sein, aber gerade die beiden Entscheidungen, Volland-Elfer und dieser naja, was war das? Indirekter Freistoß im eigenen 16er von Mannheim.
Wäre es gewesen.
Das tut mir leid, aber das sind zwei völlig spielentscheidende Szenen am Ende, wo der Schiedsrichter, ich weiß nicht, wo er seine Augen hat, das sind glasklare Aktionen und da kann man jetzt auch nicht argumentieren, der ist 24 und der lernt noch. Ja, natürlich, junge Leute lernen immer noch, aber es ist halt auch Profifußball. Da geht es um Punkte und es geht am Ende um Geld, im schlimmsten Fall um Existenzen. Es ist jetzt nicht so wie im Amateurfußball, wo ich sagen würde, ja gut, das ist ein schönes Hobby, aber da geht es jetzt nicht um, weiß ich nicht, um menschliche Existenzen oder so. Aber im Profifußball muss ich erwarten, dass die Fehleranzahl bei einem Schiedsrichter einfach minimiert ist. Und es ist in der Saison echt eklatant. Das war die letzten Saisons. Ich fand, der Trend ist schon in eine falsche Richtung gegangen und in diesem Jahr ist es wirklich extrem, was Schiedsrichterleistungen angeht. Und das kann man auch irgendwann immer schönreden oder mit dem Alter erklären oder so.
Ich wollte gerade sagen, ich würde es auch gar nicht am Alter festmachen. Weil auch da zählt für mich, es gibt gute Schiedsrichter, also gute Spieler und schlechte Spieler, aber nicht alt oder jung. Ja. Klar, in der langfristigen Kaderplanung ist eine andere Geschichte. Aber auch bei Schiedsrichtern gilt für mich entweder gut oder schlecht. Und dass in der dritten Liga auch viele dann die ersten Schritte im Profifußball machen, geschenkt. Da darf auch jeder Fehler machen. Es geht nur um die Häufung und es geht um die Art und Weise der Fehler und wie damit umgegangen wird. Und da geht der Trend momentan, auch meines Erachtens, ein bisschen in die falsche Richtung. Und dann, ich glaube, ich möchte gar nicht auf die Schiedsrichter persönlich draufhauen. Da muss ja eher was in der Ausbildung nochmal angepasst werden. Das ist was Strukturelles, genau. Und da, und jetzt wissen wir beide oder auch der Stammtisch draußen, Veränderungen an der Struktur, die dauern Zeit. Das heißt, wir werden uns mit dem mit der Thematik wohl noch ein bisschen länger beschäftigen müssen. Und das ärgert mich. Und klar, viele Fehler lassen sich erklären, weil der Schiedsrichter ein bisschen blöd gestanden ist. Barbara Grafati hat bei dieser Foul-Szene an Kevin Volland im Strafraum gesagt, der stand einen Tick zu nah wahrscheinlich dran. Dann hast du diese komplette Draufsicht nicht. Auch ja, geschenkt. Es gibt immer Gründe. Aber du musst diese Gründe minimieren.
Ja.
Und es ist halt verdammt ärgerlich. Und ich sag's nochmal, ich möchte mich nicht an sowas aufhängen, aber natürlich in der Häufung geht's mir mittlerweile gewaltig gegen den Strich.
Ja. Ja, zumal, also in diesem Spiel, das halt bis zur 60. Minute ein absolutes 50-50-Spiel war, das dann auch entschieden wird durch ein Traumtor von Mannheim, muss man auch sagen.
Das waren ja fast nur Traumtore an dem Tag, das muss man auch dazu sagen.
Fast nur Traumtore, ja. War auch da ein Sonntagsschuss, den du nicht halten kannst als Torhüter, den du auch schwer verteidigen kannst irgendwie. Da kann man jetzt auch keinen wirklichen Vorwurf machen. 3-1 ist dann schlechter verteidigt, muss man sagen. Aber insgesamt war es bis dahin ein 50-50-Spiel. Und das sind halt zwei Szenen, die eine Szene ganz zum Start des Spiels und die andere Szene halt kurz nach der Halbzeit. In Spielsituationen oder in Phasen, wo 60 am Drücker ist und sich halt dann eigentlich belohnen kann relativ früh. Und gerade diese, also die Elfmeterszene, ehrlich gesagt, aus dem Spiel heraus hätte ich es auch, also am Fernseher zumindest hätte ich es nicht gesehen, dass das ein Foul war. Es hat relativ theatralisch ausgeschaut von Volland, aber in der Wiederholung hat man gesehen, okay, der wird halt gestempelt, von dem her völlig okay, da auch so zu fallen. Was mich viel mehr ärgert, ist diese zweite Szene, weil das einfach, also ich glaube, der Schiedsrichter war da selber überrumpelt irgendwie und hat dann aus dem Reflex heraus einfach abgepfiffen, weil er nicht weiter wusste. Und das geht halt gar nicht, weil es ist eine Situation, da erobern sich drei Löwen den Ball im gegnerischen 16er und stehen dann zu dritt alleine vorm Torhüter sozusagen. Und das ist eigentlich ein hundertprozentiges Tor, wenn du dich nicht ganz blöd anstellst.
Vor allem.
Und das dann einfach abzupfeifen, weil du als Schiedsrichter nicht weiter weißt, das ist halt fatal. Also da fehlt mir jegliches Verständnis.
Ich meine, theoretisch kannst du in der Szene sogar, wie soll ich sagen, zwei Ebenen ziehen. Der erste ist, dass der Abstoß, Freistoß, schon ausgeführt wird. Ja. Damit hätte es für meinen Geschmack diesen indirekten Freistoß gegeben. Regelbuchlaie jetzt. Also wenn er das übersieht oder aber, er pfeift danach das Halten des Mannheimers und muss auf Elfmeter entscheiden. Mhm. Also wie du es jetzt drehst und wendest, ist 60 ein Vorteil genommen worden. Egal ob indirekter Freistoß oder gleich der Elfmeter.
Ja.
Weil das war ja dann eine Wrestling-Einlage danach.
Ja, voll.
Ja. Aber das ändert jetzt nichts an der Tatsache. Natürlich hätte das Einfluss aufs Spiel gehabt. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass da immer noch genügend Minuten da sind, das Ding auf deine eigene Seite zu ziehen. Und da standest du dir
auch,
selber.
Aber auch da, wenn wir das noch kurz, also auch das hat was mit der Schiedsrichterleistung zu tun aus meiner Sicht. Wieso da am Ende 9 Minuten nachgespielt werden, ist mir auch ein absolutes Rätsel. Also also 3-4 Minuten ist ja mittlerweile normal. Aber das war ja ein völlig normales Fußballspiel. Es gab keine lange Verletzungsunterbrechung, soweit ich mich erinnern kann. Weil es gab
jedenfalls
es gab,
nicht genügend.
Es gab 2 Tore, aber das war es danach schon. Also da 9 Minuten nachspielen zu lassen, da, angenommen 60 hätte noch irgendwie ausgeglichen durch ein Wunder, was bei dieser Leistung zum Schluss dann nicht verdient gewesen wäre in der letzten halben Stunde. Da hätte sich Mannheim natürlich auch zurecht geärgert, weil dieses Spiel war, am Ende hat es ja 100 Minuten gedauert. Ja. Also als hätte der Schiedsrichter, ich weiß nicht, will ich mir jetzt da nichts unterstellen.
Der hat Spaß aber gehabt dran, oder?
Keine Ahnung. Also wo diese 9 Minuten herkamen, auch das hat für mich was mit der Schiedsrichterleistung zu tun. Das ist einfach unverhältnismäßig. Also absolut unglücklicher Auftritt aus meiner Sicht.
Ja, aber auch von 60. Wie gesagt, die Ansätze waren ja in Ordnung. Aber du hast dir selber das Bein gestellt. Und sind wir jetzt mal ganz ehrlich, irgendwie war es schon wieder mit Ansage. Du schlägst den bisher ungeschlagenen Tabellenführer und dann fährst du nach Mannheim und holst dir sowas ab.
Aber ich fand's, wenn man es die letzten 30 Minuten ausblendet, kein schlechtes Auswärtsspiel. Also es war eigentlich, ich hatte schon auch nach dem 1-2 und sogar nach dem 1-3 das Gefühl, hier geht schon noch was. Weil die Mannschaft eigentlich sich sehr gut präsentiert hat und eigentlich einen klaren Plan hatte, vor allem was die ersten 10, 15 Minuten der beiden Halbzeiten anging. Das war wirklich stark. Da hat Mannheim ja kaum Land gesehen. Und sich dann aber so den Schneid abkaufen zu lassen, das finde ich schon auch schwach. Da ist halt einfach gar nichts mehr gekommen. Und auch in der Nachspielzeit, also klar, zeigt er dann die 9 Minuten an, aber ehrlich gesagt war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon klar, dass das Spiel eigentlich verloren ist. Weil einfach nichts mehr kam, gar nichts mehr.
Mir ging es nämlich nach dem 1-3 ging es ein bisschen anders. Irgendwie,
ja.
Da habe ich vielleicht auch Löwenreflex. Möglicherweise, da war für mich irgendwie so, nee, Kars bissen.
Ja.
Bis zum 1-2 und kurz danach dachte ich mir, nee, da geht einiges. Aber mit dem 1-3 war für mich gefühlt der Stecker gezogen und das war auch dann beim Zuschauen, also irgendwie, da war die Luft raus.
Ja, voll.
Vielleicht auch deswegen, weil ich mir gedacht habe, na, du hast dieses gerade erst zarte Pflänzchen. Markus Kauzinski hat ja auch davon gesprochen, es kann nicht alles sofort super laufen und man hätte es gegen Duisburg, hätte man vieles weggekämpft. Das ist tatsächlich, wie ich finde, richtig formuliert. Da hast du mit dem Kampf sehr viel wettgemacht. Das wird aber halt auch nicht jede Woche gehen. Und diesmal ging es halt nicht und deswegen war mein Gedanke, oh, dieser Nackenschlag jetzt, ich glaube, da ist die Festigkeit noch nicht gegeben. Und die kriegst du halt nur, indem du dir Erfolgserlebnisse holst. Und sollte man jetzt meinen, das 1-0 war das Erfolgserlebnis. Es hat ja auch funktioniert. Und vor allem, wie 60 dann erstmal auf den Ausgleich reagiert hat, das war ja noch okay. Und auch zur Pause war das alles vollkommen fein. Nur der Start in die zweite Hälfte, beziehungsweise nach dem zweiten Gegentor, da war dann so dieses Oh.
Da war der Bruch drin, ja. Und da hat man auch gesehen, wie fragil das Selbstvertrauen dieser Mannschaft ist oder das Selbstverständnis dieser Mannschaft, weil man ist dann extrem schnell in diese alten Muster zurückgefallen, die halt gegen Duisburg nicht zu sehen waren. Also man hat sich da echt im Prinzip komplett den Schneid abkaufen lassen und dann auch keine Lösung mehr gefunden, keine Zweikämpfe mehr gewonnen, Fehlpässe über Fehlpässe gespielt, einfach überhaupt keine Struktur mehr im Spiel gehabt. Und das war schon eklatant zu sehen, wie schnell so eine Mannschaft dann auch wieder in sich zusammenfallen kann.
Ja, und bevor wir vielleicht über den ein oder anderen Mannschaftsteil detailliert sprechen, würde ich gern Folgendes reinschmeißen.
Flo's Fakten.
Das 1-3 in Mannheim war die erste Niederlage für 60 München dieser Saison nach eigener Führung. Das war bisher ja der Joker, wenn du in Führung gehst, holst du die Punkte. Das hat das erste Mal jetzt nicht geklappt. Dazu ein Fakt, der mir aufgefallen ist, ich bin ja doch auch so ein bisschen einer, der ein bisschen Statistiken oder Zahlen gerne mal wälzt. Ich bin mathematisch jetzt wirklich nicht bewandert, aber beim Fußball bin ich ein kleiner Statistikfan. 60 kassierte bisher in dieser Saison vor der Pause 11 Gegentore, nach der Pause 10 Gegentore. Das ist also sehr, sehr ausgeglichen. Kurios allerdings ist...
Sehr viele.
Erstens das und zweitens das Kuriose ist, nur Schweinfurt, Havelse und Ulm kassieren ebenfalls bisher vor und nach der Pause zweistellig. Super. Mhm. Und dann noch etwas Bemerkenswertes, und da muss man tatsächlich auch so ein bisschen den Hut davor ziehen. Sean Dulic ist jetzt einer von nur 24 übrigen Drittligaspielern und der einzige Löwe, der bisher in dieser Saison noch keine einzige Spielminute verpasst hat. Mhm. Und nur zum Vergleich, ich habe es gerade gesagt, einer von 24 Drittligaspielern. Insgesamt sind 565 Spieler bei der dritten Liga gelistet. Und das im Alter von 20 Jahren.
Ja. Und das, obwohl er zwischendrin mal bei der U20-Nationalmannschaft war und ja, eben 20 Jahre alt ist. Also das ist schon, ja, auch der Einzige aus meiner Sicht, der konstant Leistung bringt und der sich auch diese Startelf-Garantie verdient hat.
Absolut, aber auch er ist nicht frei von Fehlern, aber das ist in dem Alter auch vollkommen normal. Also an dem, da ihm würde ich am wenigsten ankreiden, ja, auch er wird mal überlaufen, auch er steht mal falsch, aber nochmal, der Kerl ist 20. Und dementsprechend, sagen wir den blöden Terminus, ein wenig Welpenschutz ist da schon gegeben. Aber trotzdem ist er mitunter der konstanteste. Und deswegen wundert uns, glaube ich, beide dieser Fakt nicht. Und trotzdem ist er bemerkenswert. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Details gehen, festgespielt hat sich ein Clemens Lippmann, der wehrt sich nach allen Möglichkeiten, bringt sich ein nach allen Möglichkeiten, kann ich momentan absolut verstehen. Für mich auch zumindest vorerst festgespielt.
Einen starken Einwurf.
Auch das ist ja ein Trend mittlerweile im deutschen Profifußball, dass die weiten Einwürfe kommen, weil wahrscheinlich irgendwer gesagt hat, ey, die Wahrscheinlichkeit, dass daraus eine Gefahrenstelle entsteht und ein Tor, ist größer, als wenn wir einen kurzen Einwurf machen und dann eine Flanke oder so bringen.
Klar. Ja.
Es kommt ja auch nicht von ungefähr. Vielleicht noch dazu, Max Christiansen wieder mit einem Traumtor. Der kann anscheinend nur wunderschön volle Pulle. Gerne mehr davon. Und wo fangen wir jetzt an? Weil grundsätzlich an der Aufstellung würde ich jetzt per se nicht großartig rütteln, vielleicht bis auf ein, zwei Positionen. Naja. Und da müssen wir, glaube ich, die Bälle oder die Vorlagen oder die Zuspiele, die wir die letzten Wochen schon mehr oder weniger direkt immer mal wieder so ein bisschen reingespielt haben, lieber Alex, glaube ich, nochmal aufgreifen. Und da geht es um Kevin Volland und Florian Niederlechner. Und eines müssen wir, glaube ich, vorneweg schicken. Es geht gar nicht darum, ob man die beiden mag, nicht mag oder an ihren Leistungsfähigkeiten oder Integrität zweifelt.
Nee, überhaupt nicht.
All diese Themen gehen oder sind für das, was wir jetzt besprechen, nebensächlich. Komplett nebensächlich.
Ja.
Und ich glaube, wir haben es in den letzten Wochen, egal in welcher Konstellation wir hier am Stammtisch gesessen haben oder auch immer alleine gesessen haben, sind wir uns, glaube ich, tatsächlich einig, dass es dieser Mannschaft gut tun könnte, wenn zumindest einer mal eine Verschnaufpause hat. Und wir reden jetzt nicht davon, gleich aus dem Kader rausnehmen oder so, sondern einfach mal als Joker nehmen.
Ja.
Weil sich beide aufopfern. Beide kämpfen, kratzen, beißen. Das kann man ihnen nicht, das kann man nicht von der Hand weisen.
Nee, überhaupt nicht.
Aber es ist halt zu brotlos. Es ist zu brotlos. Der Aufwand wird dem Ertrag nicht gerecht. Und Fakt ist auch, dass beide mittlerweile eine Durststrecke in Sachen Scorerpunkte haben.
Ja, das Thema muss man aufmachen, oder wir haben es ja schon ein paar Mal aufgemacht, wie du sagst. Bei Niederlechner, der ackert halt extrem, ist extrem mannschaftssinnlich als Spieler, wirft sich rein, ist aber auch, ja, etwas unglücklich. Ich finde auch, dass er zu leicht fällt in Zweikämpfen, was ihm halt kein Schiedsrichter durchgehen lässt. Da hat er sich auch noch nicht genug Kredit erspielt, weil wenn ich mich an Sascha Mölders erinnere, der natürlich auch immer so dieses robuste Stürmerspiel gepflegt hat, der hatte sich irgendwann auch durch seine Tore so ein Standing, glaube ich, erarbeitet bei den Schiedsrichtern und hat dann nach und nach eigentlich immer mehr gepfiffen bekommen, und Niederlechner bekommt extrem wenig gepfiffen und reibt sich aber extrem auf und hat aber dadurch, dass das Spiel nach vorne angeht, weniger Impact. Müsste er auch nicht haben, wenn es halt Ja gut, Sigurd Hagen hat auch keinen guten Tag erwischt. Also wenn es dann den zweiten gäbe, der halt verwertet, dann wird es gar nicht so auffallen, dass halt Niederlechner als der klassische Stürmer halt nicht so funktioniert momentan. Und bei Volland findet einfach keine Bindung zum Spiel, das muss man so klar sagen. Auch er wirft sich rein, aber er ist keiner, der, also er kann seine Stärken einfach nicht ausspielen, die er hat. Und wie du schon sagst, ich glaube, wenn du den als Joker bringst, tust du ihm vielleicht sogar einen Gefallen, weil er einfach gegen einen etwas müderen Gegner dann nach 60, 65 Minuten reinkommen kann und vielleicht auch ganz anders wirken kann aufs Löwenspiel mit den Räumen, die er dann vielleicht bekommt.
Ich meine, die Technik so und das Auge und das Gefühl, wo er zu stehen hat, das nimmt ihn ja keiner weg, beziehungsweise ja, da eben, ist er ja wahrscheinlich 99,9% aller Drittligaspielern ist er da voraus. Und das ja, kann klar, als Joker so ab der 60., 65., wenn das Spiel schon am Laufen ist und der ein oder andere halt auch schon nicht mehr auf 100% Akku ist.
Eben. Die tiefen Bälle, die er spielen kann, mit einem frischen Stürmer dann in Kombination vielleicht sogar, der hinter die Kette immer wieder laufen kann, das kann, glaube ich, viel besser funktionieren, als wenn du den über 90 Minuten, oder in dem Fall waren es jetzt keine 90, aber indem du ihn halt 60, 70 Minuten von Anfang an durchschleppst. Ein bisschen hart formuliert. Aber ich glaube, da hätten David Philipp zum Beispiel schon die Möglichkeit, mehr Impact zu haben, weil der, finde ich, auch technisch auf engstem Raum noch so ein bisschen das gewisse Etwas mit reinbringt. Volland auch technisch stark. Aber so für diese 1-gegen-1 Situationen oder die Momente, wo du mal das, ja, den Gedanken um die Ecke brauchst, den hat halt David Philipp, finde ich, noch ein bisschen stärker. Und ja, hätte ich nicht gedacht, aber wie gesagt, momentan würde ich schon sagen, dass Kevin Volland eher ein Kandidat für die Bank ist.
Ein zweiter Gedanke in diesem Zusammenhang, und das ist eher was Unterbewusstes. Zwangsweise ist ja der Fokus auf Volland und Niederlechner, wenn sie auf dem Platz stehen. Das ist ja beim Gegner so. Das ist bei Medien, uns Medien, / Fans, ja so, zwangsweise. Alleine durch die Historie. Aber das ist ja zwangsweise in meinen Augen auch intern so. Die spielen, also müssen sie integriert werden. Und das muss noch nicht mal eine Vorgabe des Trainers sein oder von der Taktik her, sondern man weiß ja, was sie können. Man weiß ja, was man auch im Training tagtäglich sieht, zu was sie imstande sind. Und dass da natürlich auch unterbewusst das ist, jetzt weiß ich nicht weiter, aber hey, auf der 10 steht Kevin Volland, der weiß schon, was er tut. Oder ey, ich schicke den Niederlechner mal steil, weil der hat den Riecher, der ahnt schon, wo der Ball hinkommt. Und nochmal, das ist jetzt nichts Fatales, falsche Taktik oder Anweisung, sucht sie. Ich glaube, das ist unterbewusst im Spieler ja durchaus auch drin. Das heißt, das erzeugt ein gewisses Korsett im Mindset, in der Mannschaft. Und das mal aufzubrechen, indem man, ich glaube, da reicht schon aus, nur einen von beiden mal rauszunehmen.
Ja.
Ich glaube, das könnte diese Mannschaft tatsächlich befruchten. Und nochmal, das ist mir nochmal ganz wichtig zu betonen, ich glaube, wir beide sind große Fans von Flo Niederlechner und Kevin Volland. Ja, und am liebsten wären wir, wenn das so, wie am Samstag die Aufstellung war, funktionieren würde. Es tut's nur nicht. Ich glaube, dass es das kann. Bin ich auch der festen Überzeugung. Aber bis das nicht wirklich funktioniert, musst du etwas verändern. Da bin ich der Überzeugung, es könnte dieser Mannschaft wirklich gut tun, wenn du mindestens mal einen von beiden rausnimmst, um vielleicht auch die eigene Mannschaft vor Aufgaben zu stellen. So, löst es selbst.
Ja. Ja, das, wie ich es vor ein paar Wochen schon gesagt habe, es zeigt ja auch der Mannschaft, dass einfach das Leistungsprinzip gilt und zwar für jeden. Egal, ob du einen großen Namen hast oder nicht. Und das da musst du, ich meine, Markus Kaczynski ist jetzt frisch dazugekommen, der wird schon seine Gründe haben, wieso er die beiden wieder aufstellt. Also irgendwas müssen die im Training auch machen, dass er sagt, okay, ich kann die nicht auf die Bank setzen. Aber es ist offenbar, ich meine, wir haben diese Fälle ja schon immer wieder mal gehabt, Stefan Lex und so, die halt als großer Löwe quasi zu den Löwen dann kommen und halt die Ansprüche auch an sich selber haben und daran, ja, weiß nicht, ob sie zerbrechen, aber natürlich schon zu knabbern haben. Und ich glaube, du kannst denen auch dann ein bisschen den Druck innerlich nehmen, indem du sagst, hey, wir setzen euch jetzt mal auf die Bank, ihr kommt rein in der 70. und dann Vollgas 20 Minuten oder 30 Minuten, wenn der Schiedsrichter wieder 10 Minuten nachspielen lässt. Ich glaube, da tust du ihnen eher sogar einen Gefallen damit. Ob sie das selber so sehen würden, wahrscheinlich eher nicht, aber ist auch verständlich. Also mache ich ihnen keinen Vorwurf.
Wäre dann auch ein bisschen komisch, wenn es ihnen wurscht wäre. Aber selbst wenn du jemanden anpiekst, auch das kann ja schon helfen.
Kann ja auch was freisetzen.
Das ist das schöne Thema Impulse setzen.
Ja.
Aber wir sind nicht bei jedem Training dabei. Es wird Gründe geben, warum das so ist. Aber ich sage es dir ganz ehrlich, ich bin sehr, sehr gespannt, weil es muss sich ja an der Aufstellung jetzt was ändern für das Spiel gegen Energie Cottbus am kommenden Samstag. Ja. Da gibt es ja auch kein Vertun, weil es ist halt was mich so ein bisschen kirre macht. In den letzten 2 Jahren hatten wir ja, das waren ja staubtrockene Jahre. Das lag aber nicht nur daran, was ergebnistechnisch rumgekommen ist, sondern weil du immer das Gefühl hattest, diese Löwen-Elf ist Stückwerk.
Ja.
Da springt kein Funke über, das passt irgendwo nicht. Gründe braucht man nicht nochmal irgendwie durchkauen. Dieses Jahr ist es für mich so ein bisschen anders und das macht mich fast wahnsinniger, was wiederum positiver ist, weil es Gefühle hervorruft.
Ja.
Ich bin immer noch der Überzeugung, dass die Zusammensetzung der Charaktere an sich stimmig ist. Ich habe auch das Gefühl, dass grundsätzlich die Chemie im Team stimmt.
Ja.
Vielleicht nicht mehr auf 120% wie zu Saisonbeginn, wo es halt auch einmal funktioniert hat. Aber immer noch so, dass ich sage, hey, das muss eigentlich eine funktionierende Elf sein. Und jeder Spieler für sich, und das ist der nächste Punkt, bisher kann ich niemanden absprechen, dass er sich voll reinhängt. Und es passt aber trotzdem nicht.
Ja.
Und das ist das, was mich momentan so ein bisschen nicht ratlos, aber eher so ein bisschen grummelig macht, so unruhig, so nervös ein bisschen, weil ich mir denke, das müsste doch eigentlich funktionieren. Auch wenn vielleicht der ein, zwei Spielertypen jetzt im Nachgang Spielgestalter beispielsweise dieser Mannschaft noch gut tun würde. Aber weißt du, was ich meine? Irgendwie so,
naja.
Die richtigen Schrauben sind da, aber sie greifen nicht.
Ja. Ja, weil einfach, ich glaube, die Erwartungshaltung auch so groß war vor der Saison und auch immer noch ist. Im Prinzip konnte die Mannschaft ja nur verlieren. Bist von allen irgendwie, bist in aller Munde, zumindest innerhalb der dritten Liga, wenn nicht sogar außerhalb, mit der Kaderzusammenstellung. Jeder sagt, naja, wenn 60 nicht aufsteigt, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Das ist natürlich schon, ja, 60 und Fallhöhe war schon immer ein Thema. Und es droht, das nächste Kapitel da dazu zu kommen, in dem 60 halt an der eigenen oder an der eigens aufgebauten Fallhöhe scheitert. Das müssen wir zu dem Zeitpunkt der Saison einfach so klar sagen, auch wenn wir noch viele Spiele vor uns haben, Gott sei Dank. Aber es ist schon nicht wirklich zu erkennen, dass da jetzt ein dauerhafter Turnaround kommt in absehbarer Zeit.
Es ist halt so, wir haben schon knapp ein Drittel der Saison rum.
Ja.
Das darf man halt auch nicht außer Acht lassen. Trotzdem, ich klammere mich immer noch fest, wir wissen, wie wahnsinnig diese dritte Liga ist und wie schnell du mit 3 Siegen plötzlich oben wieder drin steckst.
Ja.
Zumindest dabei, vielleicht nicht ganz an der Spitze, aber du bist zumindest im heißen Vorfeld sozusagen, bist du wieder mit dabei. Aber irgendwann musst du halt mal anfangen. Und ob das jetzt am kommenden Wochenende gegen Energie Cottbus ist,
ja.
Weiß ich nicht. Aber vielleicht
gegen Tabellenführer hat es ja bisher ganz gut funktioniert.
Das ist richtig und vielleicht machen wir deswegen gleich mal die Brücke hierhin.
Rüberglurt.
Zum zweiten Mal in Folge spielt 60 München zu Hause gegen den Tabellenführer der dritten Liga. Vor 1,5 Wochen war es der MSV Duisburg. Jetzt ist es Energie Cottbus, frisch an die Tabellenspitze geklettert. Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht. Ich glaube, der ganze Drittliga-Kosmos ist überrascht, dass Energie Cottbus nach dieser letzten unglücklichen Saison hinten raus, ja, die ja eigentlich überperformt war und dann trotzdem, sie haben ja trotzdem als Aufsteiger was verloren. Das ist ja auch total irrsinnig. Normalerweise sagst du als Aufsteiger Klassenerhalt, ole. Die sind am Durchmarsch gescheitert und da dachte ich ehrlicherweise schon, das zweite Jahr für Cottbus wird schwierig. Und was soll man sagen? 9 Siege aus den letzten 11 Pflichtspielen, also wettbewerbsübergreifend, davon jetzt 6 Siege in Serie. Cottbus hat die beste Chancenverwertung der Liga. Von den 230 Torschüssen gingen 13% rein. Zum Vergleich, 60 hat nur einen Torschuss weniger, nämlich 229, und hat eine Chancenverwertung von 7,9%. Cottbus hat den besten Angriff der Liga mit 30 Toren in 12 Spielen. Auch das ist irre. Kleiner Vorteil vielleicht für 60, möglicherweise am Dienstagabend, wenn ihr diese Folge hört, wird Cottbus gegen RB Leipzig im DFB-Pokal gespielt haben. Im besten Falle geht es ein bisschen länger. Der
gelebte Futur 2.
Ja. Wir nehmen das öfters hierher. Kann man nur hoffen, dass Leipzig-Cottbus auch ein bisschen müde rennt. Das wäre zumindest für 60 nicht so verkehrt. Die Löwenbilanz gegen Energie Cottbus, 24 Duelle. Davon ging die Hälfte an 60, nämlich 12 bei 5 Remis und 7 Pleiten und 42 zu 27 Toren. 60 hat die letzten Heimspiele gegen Cottbus nicht verloren, bei 4 Siegen und 2 Remis und 14 zu 2 Toren. Das ist
5 alleine. Im letzten.
Das ist richtig. Die letzte Heimniederlage datiert vom 4. April 2010, damals vor einer wahnsinnigen Kulisse von 17.800 Zuschauern in der Allianz Arena mit einem 1:2. Es gibt ja ein Wiedersehen tatsächlich bei diesem Duell mit einem alten Bekannten, nämlich mit Andersen Lukoki. Der ist frisch zum Transferschluss noch in die Lausitz gewechselt. Der 28 Jahre alte Angolaner, der aber in Zweibrücken ja geboren ist, quasi ein linker Allrounder oder auch als Innenverteidiger einsetzbar. Der hat einen Vertrag bis 2027 bei Energie unterschrieben. Er hat noch kein Spiel über 90 Minuten gemacht, war aber stets im Kader. 4-mal Startelf, 4-mal Ersatz, ist aber, wie gesagt, jedes Mal reingekommen.
Und Merve Biancardi gibt es auch noch.
Der ist ja mittlerweile auch gelandet.
Und Erik Talik gibt es auch noch.
Ich hätte nur Andersen Lukoki rausgezogen, aber...
Ja, aber es ist der glaube ich... Ja, wobei Erik Talik, der momentan spielt.
Ist der nicht noch, laborierte nicht, noch, nicht, nicht noch immer an Verletzungen?
Ja, stimmt.
Der Arme,
und auch,
der einem wirklich leid tun kann.
Bei Biancardi, glaube ich, ist auch noch nicht so viel rumgekommen sportlich, wenn ich das so mir anschaue. Einen Einsatz beim 1:3, beim 3:1 in Cottbus.
Beim 3:1 in Cottbus Spieltag. Gegen?
Cottbus. In Rostock. Sorry. Oh. Osten, Hauptsache Osten.
Ja, zwei Good-to-Know-Sachen noch. Dem einen oder anderen wird es aufgefallen sein. Energie Cottbus spielt in diesem Jahr mit einem veränderten Vereinslogo auf der Brust. Das ist anlässlich des 60. Geburtstages, der am 31. Januar im kommenden Jahr gefeiert wird. Das ist quasi das Urwappen. Und was mir auch nicht bewusst war, es gibt eine 3-Jahres-Regel bei den Fans des FC Energie Cottbus, die mittlerweile aufgeweicht ist. Es ist nämlich die Betitelung des Auf- und Abstiegsverhaltens von Energie Cottbus. Nämlich zwischen 1988 und 2009 wurde insgesamt 6-mal nach 3 Jahren die Liga gewechselt.
Okay.
Und zwar regelmäßig. Diese Regel hat tatsächlich 25 Jahre lang angehalten und wurde erst zur Saison 11-12 durchbrochen. Aber das gibt's immer noch, dieses geflügelte Wort. Wieder mal was gelernt. Dagegen ist 60 richtig stabil.
Ja, sehr treu, was die Ligen angeht. Mhm. Der Drittliga-Dino.
Ja, Drittliga-Dino. Ja. Auf und ab, rise and fall.
Oh, wow. Das ist stark.
Alex, wie viele Teile hast du mittlerweile gesehen von Rise and Fall?
Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich bei der zweiten oder bei der dritten Folge aufgehört habe. Ich habe vor dem Mannheim-Spiel am Vormittag angefangen damit, war echt gefesselt und begeistert von der Machart. Hab mir gedacht, naja, dann schauen wir jetzt die Löwen quasi in live an und dann gehen wir wieder in die Retrospektive. Und nach dem Live-Spiel hat es mir dann gereicht und dann habe ich den Samstag anders verbracht und auch den Sonntag und bin bisher gar nicht zum Ende der Doku gekommen. Hast du schon alle gesehen?
Ich habe sie durchgeguckt. Ich war ja vergangene Woche, das war ja auch der Grund, warum ich nicht hier bei dem zweiten Aufnahmetermin habe mit dabei sein können. Ich war bei der Premiere im Cincinnati-Kino im Fasangarten im Münchner Süden, unweit von Giesing. Das ist ich kannte dieses Kino tatsächlich, das ist ja die alte amerikanische Siedlung, die im Stadtgebiet ist. Dementsprechend, das ist ein altes Filmtheater. nicht groß, eher ein bisschen unscheinbar. Was wird es denn gewesen? Ein 50er, 60er Jahre Bau, aber dadurch ein unfassbarer Charme und ich finde auch eine gute Wahl als Premierenort. Ja, das war
ein großer Star-Auflauf.
Also für den Löwenkosmos, ja. Benny Lau, Daniel Birovka, ja. Friedi Heiß, Manni Schwabel mit dabei, natürlich die komplette aktuelle Mannschaft. Viele auch bekannte Gesichter aus der Fanszene, viele Medienvertreter auch. Und zwar wirklich querbeet. Also das hat schon für anderen gesorgt. Es gab ja auch Plätze zu gewinnen für die Premiere. Also es war, ich glaube, knapp 300, 350 Leute müssten es gewesen sein. Bunt gemischt. Auch Basti Schech und Stefan Schneider mit dabei. Also das war wirklich, Hans Sitzberger war mit dabei. Und es war ein schönes Flair, es war ein schönes Miteinander. Es war, finde ich, also für das, was 60 ist, auch irgendwie der perfekte Rahmen, also so ein Matheser-Kino, das wäre Quatsch gewesen. So ein Filmpalast, nein, das hat gepasst. Und diese Doku dann auf Kinoleinwand, die macht dann schon was her. Und da war, was ich so sympathisch finde an dieser Dokumentation, ich kann sie wirklich nur jedem empfehlen. Ich habe, wie gesagt, mittlerweile auch alle Teile gesehen. Nehmt euch die Zeit, nehmt euch ein Kaltgetränk und lasst es wirken. Es sind überraschende, authentische Lacher drin, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Es gibt genügend Momente, die nochmal Gänsehaut erzeugen. Es gibt viele Momente, die man einfach auch in der Form, auch von TV-Kamera-Aufzeichnungen, vielleicht so in der Form schon ewig lange nicht mehr gesehen hat.
Manche, die man auch nicht nochmal hätte sehen müssen, ehrlich gesagt.
Ja, sie gehören halt leider zur Geschichte. Sie gehören leider mit dazu. Was angekündigt wurde, kurz bevor der Premiere im Kino, dass es eben keinen Sprecher gibt, sondern nur Protagonisten und Bilder sprechen. Und wenn es eine Überleitung benötigt, dann ist sie kurz, prägnant per Text eingeblendet.
Ja.
Es gibt viele kleine, nennen wir es mal unterschwellige Botschaften. Für mich ein Meisterwerk, dass die Hintergrundmusik oder das Theme für Hasan Ismail einfach Clint Eastwood von den Gorillas ist.
Okay, das so sehr Cineast bin ich nicht, aber
Ein für mich ja wirklich, es ist ein Meisterwerk. Und wenn man sich dann mal die Lyrics anguckt, ich habe so das Gefühl, vielleicht hat sich der ein oder andere Autor was dabei gedacht. Denn wenn man jetzt mal den Refrain von Clint Eastwood übersetzt: Ich bin nicht glücklich, ich bin froh, ich habe Sonnenschein in einer Tasche, ich bin nutzlos, aber nicht für lange, die Zukunft ist im Anmarsch.
Ja. Lässt Raum für Interpretation,
also,
auf jeden Fall.
Na, das ist mir halt aufgefallen, weil es war auch damals einer meiner Lieblingssongs und irgendwie dachte ich mir, irgendwie passt das und hab ihn nochmal, also es hat bei mir Eindruck hinterlassen. Man muss natürlich sagen, in diesen 5 Teilen, man hätte wahrscheinlich noch 5 Teile mehr machen können über Hochs und Tiefs. Deswegen kann man natürlich kritisieren, warum jetzt das nicht und warum ist man erst da eingestiegen und warum hat man das nicht genau bildet. Kann man gerne machen. Aber ich glaube, wo fängst du an und wo hörst du auf? Und man muss dazu auch sagen, 60, noch ganz kurz, es gibt ja Rise and Fall auch über den VfB Stuttgart und über den ersten FC Kaiserslautern. Die haben aber nur 3 Folgen bekommen.
Tja.
Aus Gründen.
Ja. Was wollte ich sagen? Also ich finde es einfach vom Storytelling her auch extrem gut gemacht, wie dann die einzelnen Stränge in der Geschichte des Vereins miteinander verwoben werden und so. Also es ist schon echt, also ganz, ganz hoher Standard, finde ich. Und kann man einfach bingen, wie es so schön heißt, und ist einfach wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und natürlich auch, ich finde auch diese Person Karl-Heinz Wildmoser nochmal zu erleben, das hat mich jetzt in den ersten 2, 3 Folgen beeindruckt, auch die Person dahinter nochmal so ein bisschen kennenzulernen, auch diesen Skandal damals mit dem Schmiergeld, das war gar nicht so, also ich war damals 10 oder 11 Jahre alt, also ich habe das auch gar nicht verstanden wahrscheinlich, was da so passiert ist, natürlich bekommt man es mit. Aber was da jetzt genau dahinter steckt, war mir gar nicht so klar. Auch dann, dass Heinz Wildmoser, sein Sohn, zu Wort kommt, sich zwar zu dieser Affäre nicht geäußert hat, aber ist schon auch, also da, das gibt dem Ganzen schon auch eine Tiefe. Und Karl-Heinz Wildmoser als Figur, einfach auch, ja, irgendwie wie aus einem Film. Also wenn du den Charakter zeichnen müsstest, oder wenn, der ist eigentlich zu kurios für die Realität, finde ich jetzt im Nachhinein betrachtet. Kann es gar nicht genau beschreiben. Natürlich die legendäre Szene, die aber auch durch Instagram immer mal wieder gegeistert ist, als er im Auto sitzt und dann es einen großen Rums tut und er irgendwie, also ich glaube, der ist ein wenig saublöd, fuck mir das einfach in deine oder irgendwie so. Also ja, das ist natürlich legendär und das kommt ziemlich am Anfang, glaube ich, der Doku. Natürlich ein wunderbarer Einstieg und nimmt einen da sofort mit in die Welt des Karl-Heinz Wildmoser.
Nein, ich glaube, es ist ein schönes Stilleben gezeichnet. Gab viele, die ja auch ein bisschen kritisch gesehen haben, wieder ein Bericht über 60 oder was Längeres, wie tief ist es. Ich finde, man merkt an der einen oder anderen Stelle schon, dass es ein junges Autorenteam war. Mhm. Weil ich finde, ich kann es gar nicht so an bestimmten Punkten festmachen, aber es ist nicht angestaubt. Ne? Öffentlich-rechtlich kann es ja manchmal sein, dass es so ein bisschen angestaubt wirken kann. Tut das gar nicht, finde ich.
Sehr, sehr Netflixig.
Ja, wobei das versuchen ja die Öffentlich-Rechtlichen seit Jahren, dass sie mehr in diese Richtung gehen. Ja. Und nein, kann man nur sagen.
Da gibt es also abseits von der Löwendoku jetzt, da gibt es schon auch ein paar richtig, richtig gute Dokus, die da in den letzten Jahren entstanden sind. Die HSV-Doku war richtig gut gemacht auch. Vor allem eben diese Dokus, wo jetzt nicht die klassische Heldengeschichte erzählt wird. Also ich meine, es gibt diese Hochglanzformate zu Manchester City und was weiß ich. Das interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich war dann eher, ich meine, Sunderland Till I Die gibt's ja auch bei Netflix. Auch sensationell, weil es halt einfach nicht diese Heldengeschichte ist, wo es immer nur bergauf geht und immer nur alles klappt, sondern wo halt einfach das ehrliche Leben auch dargestellt wird. Und das schafft auch diese Doku wunderbar, weil sie auch so ein bisschen den Fan natürlich in den Mittelpunkt stellt, also diese einzelnen Charaktere, unter anderem vom Löwen-Fanclub Zenting, was mich im ersten Moment überrascht hat, weil einfach niederbayerische Peripherie, wie kommt man auf den Löwen-Fanclub Zenting? Zum einen natürlich ein großer Fanclub und zum anderen, das ist ein Fact, den wahrscheinlich kaum einer auf dem Schirm hat, Robert Grantner, glaube ich, heißt er, einer der vier Macher dieser Doku, ich glaube vier sind es insgesamt, ist aus Zenting ursprünglich. Und hat da wahrscheinlich persönliche Verbindungen gehabt. Und dann war das natürlich auch als Protagonist, dann war dieser Mann logisch, aber das so als kleinen Hintergrund-Fact zur Entstehung.
Again,
aber wie gesagt, es ist einfach, ich finde es wirklich, wirklich, wirklich stark gemacht und hat alles gehalten, was es versprochen hat.
Natürlich geht es in Abstrichen auch um den FC Bayern, die ja da durchaus auch eine prominentere Rolle spielen. Uli Hoeneß kommt ja auch zu Wort. Der erste Lacher, der dann gleich gesetzt wird, als er dann quasi in die Kamera fliegt, um was geht's denn? Um 60. Ist leider schon wieder fast sympathisch. Leider. Könnte man so sagen.
Authentisch zumindest,
Genau, es ist absolut authentisch. Deswegen. Ja. Warum ich jetzt den Namen FC Bayern reinschmeiße, wir haben jetzt gegen Ende dieses Stammtisches, können wir noch eine Sache, glaube ich, zumindest mal kurz ansprechen. Sie ist nicht direkt, tangiert den Löwenkosmos jetzt nicht direkt, ist aber, finde ich, durchaus etwas, was man zumindest mal kurz ansprechen können. Am heutigen Montag, wenn wir aufzeichnen, ist eine Meldung aufgeploppt, dass der FC Bayern München den Sportpark Unterhaching kauft oder kaufen möchte. München und seine Stadionthemen immer wieder beliebt. Und ich glaube, ein, zwei Gedanken können wir da jetzt durchaus mal austauschen, weil es ja doch ein ganz schön, das ist schon eine Ansage. Wir wissen, die Spielvereinigung Unterhaching plante, muss man wahrscheinlich jetzt dann sagen, seit längerem den Sportpark der Gemeinde abzukaufen. Das ist nicht so wirklich vorangekommen, trotz aller Absichtsbekundungen und so weiter. Haching wollte den Sportpark selbst vermarkten, um eben auch andere Veranstaltungen dort stattfinden zu lassen und dann dadurch Geld zu generieren, unter anderem beispielsweise durch die Munich Ravens, die ja dort American Football seit einiger Zeit spielen. Und jetzt sieht es so danach aus, Haching hat ja eine Nachwuchskooperation mit dem FC Bayern schon und jetzt sieht eigentlich fast alles danach aus, als dass Haching jetzt quasi in Anführungszeichen im eigenen Stadion zum Mieter wird. Kennen wir das nicht irgendwoher?
Ja, FC Liefering, ich höre dir trapsen. Also, du hast es mir kurz vor der Folge erst erzählt, mir dann, das ist an mir heute echt vorbeigegangen, dieses Thema. Deswegen kann ich inhaltlich da gar nichts dazu beitragen. Aber rein emotional ist meine Reaktion einfach, naja, das ist der nächste Schritt zum Farmteam.
Es wird so.
Klar, ich meine, Vertragspartner sind in dem Fall der FC Bayern und die Gemeinde und der Haching. Da hat jetzt die Spielvereinigung natürlich auf dem Papier erstmal nichts damit zu tun. Aber ich weiß nicht, wie das im Hintergrund abgelaufen ist. Also ich meine, wenn die Spielvereinigung in Verhandlungen war mit der Gemeinde, dann sind die natürlich irgendwie involviert in dieses Geschäft, wenn auch nicht finanziell. Aber also irgendwie...
Es ist halt eine Dreieckskonstellation.
Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
Wir wissen, dass Haching finanziell bei weitem nicht auf Rosen gebettet ist, ganz im Gegenteil. Ja. Die leben von der Nachwuchsarbeit. Der FC Bayern will natürlich auch davon profitieren. Es ist ein Modell zu sagen, ja okay, wir bekommen da finanzielle Unterstützung, indem wir quasi mit Jugendarbeit leisten. Dass es jetzt aber das Stadion auch noch beinhaltet, also das ist schon, also wie gesagt, wir reden jetzt vom Stand Montagabend. Wir tauschen jetzt einfach mal ein, zwei Gedanken aus. Der FC Bayern möchte ja sein Frauenteam auch größer werden. Es geht ja auch darum, dass die Frauen wohl langfristig dann in Haching spielen. Das ist ja zu ein, zwei Spielen oder auch Testspielen der Profis, das hat ja schon des Öfteren mal stattgefunden. Das Stadion am FC Bayern Campus hat 2500 Plätze. Das ist auf lange Sicht höchstwahrscheinlich zu klein. Das weiß man aber auch. Haching, da ist die Infrastruktur vorhanden. Mhm. Da dürfen auch Frauen-Länderspiele zum Beispiel stattfinden. Das ergibt ja ganz neue Möglichkeiten. Ganz wichtig, die Bayern-Amateure sollen weiterhin im Grünwalder spielen. Daran wird sich nichts ändern. Mhm. Die Jugend soll am Campus verbleiben. Und dann ist halt die Frage, wie sieht das aus finanziell? Mhm. Weil Haching ist Mieter.
Ja.
Wird dann irgendwie verrechnet, ihr zahlt weniger Miete, wenn ihr mehr von unseren Talenten einsetzt? Oder gibt es einen Fixbetrag? Oder ist es eine Duldung? Keine Ahnung. Wissen wir nicht. Es ist auf alle Fälle, es hat ein Geschmäckle. Von Seiten des FC Bayern könnte man jetzt auch einordnen, Chance erkannt, Chance genutzt.
Naja, klar.
Mal wieder. Aber ich jetzt Haching-Fan wäre, ich weiß, ich sag's jetzt nicht, aber ich glaube, jeder kann sich denken ungefähr, wie das ankommt, weil es gab ja auch mehrere kritische Stimmen schon, als überhaupt diese Kooperation auf Nachwuchsebene da zustande gekommen ist. Ja. Bemerkenswert. Ich bin gespannt, was da noch rauskommt. Ja, also von unserer Stadionfrage in Giesing gar nicht zu sprechen. Dass uns deutlich mehr tangiert. Fakt ist aber auch, damit sollte es in irgendeiner Schublade noch die Überlegung gegeben haben, 60 könnte vorübergehend in Haching spielen, wenn das Grünwalder modernisiert wird. Das Thema hat sich jetzt endgültig zerschlagen, glaube ich.
Ja, dann doch Regensburg. Fände ich jetzt aus geografischer Sicht ganz charmant.
Für dich definitiv. Aber es ist ja bald soweit, dass 60 in Regensburg gastiert.
Richtig, 2 Wochen. Dafür habe ich Karten. Wofür ich keine Karten habe, ist das nächste Heimspiel gegen Cottbus. Ich hätte aber gern welche. Also wenn jemand 2 oder 3 Westkurvenkarten über hat, ich habe mal wieder den Vorverkaufsstart verpasst und war dann relativ schnell auf verlorenem Posten. Ich würde sie nehmen.
Wenn es 2 sind, komme ich mit.
Dafür. Ja, dann müssen wir sogar 4 draus machen.
Okay, und schon hat sich das Thema, glaube ich, erledigt.
Nichts ist unmöglich.
Kleiner Spaß an der Stelle. Dann lass uns nochmal zum Ende dieser Episode vorausgucken, was uns am kommenden Wochenende in Liga 3 erwartet. Am Freitag, den 31.10. zu Halloween. Bist du ein Halloween-Fan?
Nein.
Ich auch nicht. Ich finde das schrecklich. Gut, dann sind wir uns einig. Aber böse Zungen würden behaupten, vielleicht das passende Spiel für Halloween am Abend Viktoria Köln gegen den FC Ingolstadt. Dann am Samstag spielen der SSV Ulm gegen den VfB Stuttgart 2, quasi so eine Art Dreiviertel-Derby.
Also, könnte man Derby. Hexenkessel.
Könnte man so hinkonstruieren. Dann der FC Erzgebirge Aue gegen Jahn Regensburg. Osnabrück empfängt Duisburg. Havelse trifft auf Wiesbaden. 60 gegen Energie Cottbus. Das späte Spiel um 16.30 Uhr heißt Rostock gegen Verl. Und am Sonntag haben wir dann die Duelle Hoffenheim 2 gegen Waldhof Mannheim, Rot-Weiß Essen gegen Schweinfurt 05. Und dann ein würdiges 19.30 Uhr Spiel Alemannia Aachen gegen den ersten FC Saarbrücken. Das erwartet uns am kommenden Wochenende. Und wir erwarten kommende Woche den nächsten Stammtisch. Und vielleicht haben wir dann endlich mal wieder das Glück, dass uns die Anja da nicht weggeholt wird.
Ja.
Oder einer von uns wieder.
Reisen wir einfach hinterher.
Bitte?
Ansonsten reisen wir ja einfach hinterher.
Das wär's.
Wo auch immer sie ist.
Das wär's. Überraschung, Anja, wir können aufzeichnen. Irgendwo in Hintertupfing.
Ja.
Gibt's diesen Ort Hintertupfing eigentlich wirklich?
Bestimmt. Bayern gibt's jeden Ort.
Wisst ihr was, das google ich jetzt mal schnell. Es gibt Hintertupfingen. Nein, fiktive Ortsnamen tatsächlich.
Ja. Da.
Hintertupfingen oder Hintertupfing. Das erörtern wir dann.
Ist für mich auch ein schöner Ort.
Bitte?
Schupferbrunzing ist mein Lieblingsort.
Okay, der ist mir hier an der Isar nicht geläufig. Macht nichts.
Ja.
Bevor wir jetzt endgültig in Schmarrn abbiegen, mach mal Deckel drauf auf diesen Stammtisch, würde ich sagen. Es hat gut getan, wieder drüber zu reden. Ich bin so gespannt, was uns nächste Woche dann wieder serviert wird. Wahrscheinlich hat 60 dann den Tabellenführer wieder geschlagen und wir sagen, jetzt geht's wieder aufwärts. Es wäre typisch Löwenkosmos.
Hoffentlich.
Aber bis dahin grüßen wir nochmal die Anja. Wir grüßen die Stammtischgemeinde. Ich grüße dich, lieber Alex. Und ja, was bleibt uns am Ende der 192 zu sagen? Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's trotz allem optimistisch. Und bleibt wie immer eines löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.
Euch gefällt das Giesinger Bergfest? Na dann sagt's weiter. Abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Ihr habt Feedback oder wollt einfach mal eure Meinung loswerden, dann erreicht ihr uns. Und zwar unter giesinger-bergfest@gmx.de oder bei WhatsApp am Bergfest-Phone. Alle Infos dazu findet ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf giesinger-bergfest.de.